HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Für unser Deutschland werden wir kämpfen. So wahr Gott helfe.
Liebe Frau Gepetri, ich weiß, dass Sie gestern einen schweren Tag hatten. Aber wir brauchen Sie in der Partei und wir brauchen Sie.
Ich glaube, dass die Partei hier einen Fehler macht und ich werde mir die kommenden Monate des Wahlkampfs vorbehalten, mir die Entwicklung der Partei in diesem Zusammenhang sehr genau anzuschauen.
Mit Sorge habe ich zur Kenntnis genommen, wie die Diskussion über meine Dresdner Rede die sachliche Ebene verließ und von einigen Parteifreunden für innerparteiliche Machtkämpfe missbraucht wurde.
Jeder Tod, der durch einen sogenannten Flüchtling begangen wird, ist ein Tod unnötigerweise und auch zu viel. Und die Bundeskanzlerin trägt dafür indirekt mit die Verantwortung. Selbstverständlich tut sie das.
Keiner in diesem Saal ist unser Gegner, sondern die anderen. Und die müssen wir jetzt mit aller Kraft bekämpfen.
Die AfD, oh weh. Alexander Gauland und seine halb so alte Vorstandskollegin Alice Weidel sind das neue Spitzenduo der AfD. Mit ihnen rückt die Partei weiter nach rechts. Eine gute Nachricht für Rechtsnationale und Rechtsextremisten. Die müssen sich nicht mehr ausgeschlossen fühlen. Genau das wollte aber die Parteivorsitzende Frau Gepetri für ihre Partei, um für das konservativ-bürgerliche Lager attraktiv zu bleiben. Aber Petri wurde nicht nur mit Handkuss auf dem jüngsten Parteitag der AfD in Köln kalt abserviert. Ihre Ideen für einen realpolitischen Kurs fanden noch nicht einmal Gehör. Stattdessen rocken wir Deutschland, so rief Alice Weidel nach ihrer Wahl in den tobenden Saal hinein. Auf den ersten Blick ist sie die ideale Ergänzung zu Alexander Gauland. Weitgehend unbelastet von parteiinternen Querelen, 38 Jahre jung, promovierte Volks- und Betriebswirtin, Jahrgangsbeste der Universität Bayreuth, Start-up-Beraterin. Sie spricht Mandarin und arbeitete 6 Jahre lang in China. Ein Land, von dem Deutschland viel lernen könne, wie sie sagt. Etwa bei der Grenzsicherung, worauf die Chinesen größten Wert legten. Heißt das Deutschland rocken? Sich abschotten gegen Europa und gegen den Rest der Welt? Sturmangriff von rechts, das Spitzenteam der AfD, haben wir heute den Tag überschrieben und fangen mit dem weiblichen Neuzugang an, mit Alice Weidel. Wer ist diese Frau, die schon nach ihrer ersten Rede nach ihrer Wahl gezeigt hat, wie sie die populistische Keule schwingen kann und ohne mit der Wimper zu zucken die nationalistischen AfD-Reflexe bedient? Heiner Kunold mit einem Porträt.
Jung, dynamisch, Wirtschaftsfachfrau. Die Unternehmensberaterin für Startups kam vor 4 Jahren zur AfD und sie saß schon 2 Jahre später im Bundesvorstand der Partei. Alice Weidel wurde bisher eher dem gemäßigt konservativen Flügel der Alternative für Deutschland zugerechnet, aber sie kann auch ganz anders, wie sie am Wochenende beim Bundesparteitag in Köln bewies.
Ich möchte mit meiner Familie über Weihnachtsmärkte in friedlicher Atmosphäre genießen. Doch leider ist dieser Wunsch nur noch ein Bild der Erinnerung geworden. Denn heute müssen in unserem Lande christliche Feste mit Polizei, mit Maschinengewehren und LKW-Barrieren geschützt werden.
Die Zielrichtung ist klar. Die neue starke AfD-Frau hat die Muslime in Deutschland im Visier.
Ich empfehle jedem Erdogan-Ja-Sager in die Türkei zurückzukehren, genau da, in das Wertesystem, wo diese Leute hingehören.
Das klingt wenig nach Integrieren, das klingt nach klarer Abgrenzung und harter Linie gegenüber Muslimen und gegenüber Türken in Deutschland. Alice Weidel wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel eine völlig unkontrollierte und unverantwortliche Migrationspolitik vor. Im Ton und in der Sache messerscharf formuliert die studierte Ökonomin vom Bodensee:
Die Ankündigung von Merkel ist deshalb aus meiner Sicht lachhaft, weil sie alles verkehrt gemacht hat, unser Land ruiniert. Und trotzdem kandidiert.
Das sagte Alice Weidel zur erneuten Kandidatur der Bundeskanzlerin, als die im November 2016 bekannt wurde. Über die private Weidel ist wenig bekannt. Die neue starke Frau an der Spitze der AfD trennt Privates und Politisches. Nur so viel, ihr persönliches Lebensmodell ist nicht unbedingt typisch für die Partei am rechten Rand. Alice Weidel lebt gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin am Bodensee. Die beiden erziehen zwei Söhne. Auf die Frage, wie das mit den AfD-Vorstellungen zur Familie zusammengeht, antwortete sie:
Die AfD sagt da ganz klar, dass da eben das Leitbild der Familie ist, aber bei gleichzeitiger Toleranz alternativer Lebensmodelle.
Wo auch immer die Neue an der AfD-Parteispitze einzuordnen ist, mangelnde politische Wandlungsfähigkeit kann man ihr schon jetzt nicht vorwerfen. Eigentlich hatte sie ja für ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke gestimmt. Trotzdem hat sie kein Problem damit, mit dem thüringischen Fraktionschef Wahlkampf zu machen.
Ja, natürlich. Wir sind in einer Partei und das Ganze liegt nun mal bei den Schiedsgerichten. Und je nachdem, wie die Entscheidung eben ausfällt, solange sind wir zwei Teile einer Partei.
Nur, wie passt das zusammen mit einer anderen Aussage? Alice Weidel sagte doch kürzlich selbst, wir haben ein Recht auf Politiker mit Rückgrat. Eines hat die studierte Ökonomin schon angekündigt.
Wir werden uns als Demokraten und Patrioten nicht den Mund verbieten lassen, denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Man darf gespannt sein, was sie gemeinsam mit ihrem Co-Parteichef Gauland in den verbleibenden 5 Monaten bis zur Bundestagswahl noch auf die Beine stellt.
Inklusive sämtlicher verbaler Entgleisungen. Alice Weidel, die neue Frauke Petri. Zu der sagte Alexander Gauland nach seiner Wahl auf dem Parteitag vom Rednerpult aus, wir brauchen sie in der Partei. Was sich wie eine verbale Verneigung gegenüber der Bundesvorsitzenden Petri anhörte, die kurz vor dem Parteitag auf eine Spitzenkandidatur verzichtet hatte, das klingt ein bisschen wie ein vergiftetes Lob. Petri wollte eine Entscheidung über den Kurs der Partei herbeiführen, doch ihre beiden Anträge wurden noch nicht einmal zugelassen. Der erste zielte auf die Absage an rassistische, antisemitische, völkische und nationalistische Ideologien, so der Wortlaut. Der zweite forderte eine Entscheidung für eine realpolitische gegen eine fundamental oppositionelle Strategie. Will heißen, die AfD muss Koalitionen suchen, will sie aber nicht. Dr. Liane Bettnartz, Publizistin und Co-Autorin des Buches Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist das der Anfang vom Ende der Frauke Petri?
Ja, ich denke schon. Also die Demontage jetzt auf dem Parteitag war doch so deutlich. Ihre beiden Anträge sind ja noch nicht einmal auf die Tagesordnung zugelassen worden. Und ich sehe eigentlich nicht, dass man sich von so einem Schlag innerparteilich noch erholen kann.
Gedemütigt, kaltgestellt, mit Handkuss abserviert. Ihre Gegner, dazu zählt auch Alexander Gauland, sollen ziemlich viel angestellt haben im Vorfeld des Parteitags, um sie als alleinige Spitzenkandidatin zu verhindern. Aber was Frauke Petri dafür getan hat, dass sie in der Partei offenbar den Rückhalt verloren hat, was könnte das sein?
Ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen 3 Gründe dafür. Der eine ist eine Stilfrage. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sehr viele Alleingänge gewagt hat, meistens auch zusammen mit ihrem jetzigen Ehemann Markus Prezell. Dieser Kongress zum Beispiel mit Marine Le Pen und Gerd Wilders im Januar in Koblenz ist von beiden organisiert worden und der Rest oder aus verschiedenen Richtungen der Partei gab es große Kritik daran. Zum Zweiten ist es so, sie hat sich ja nun nach der Dresdner Rede explizit gegen Björn Höcke gestellt und die Machtverhältnisse innerhalb der AfD sind so, wenn sie das machen, dann haben sie eigentlich keine Chance mehr, noch überhaupt Mehrheiten in der Partei zu ringen. Also so stark ist die Stellung von Höcke inzwischen. Und der dritte Punkt, sie hat sich auch eine gewisse Führungsschwäche geleistet, dadurch, dass sie politisch oft einen Schlingerkurs gefahren hat. Also sie hat im Grunde programmatisch wenig vorgegeben und auch damit hat sie natürlich ihre eigene Stellung an der Spitze sehr geschwächt.
Und wo war der Schlingerkurs, dass sie auch erst für Höcke war und dann gegen ihn? Zumindest hat sie sich nie von ihm distanziert, ne?
Ja, doch, also sie hat schon, sie hat sich schon länger auch kritisch über ihn geäußert, das betont sie ja auch. Sie hat allerdings, und ich glaube, das wird ihr sehr zum Verhängnis, sie hat gerade im letzten Jahr ihrerseits versucht, doch so ein bisschen auch diese Klientel, die Höcke anhängt, selber zu bedienen. Das konnte man zum Beispiel sehen, bei einer Rede, die sie in Bad Cannstatt zum Tag der Deutschen Einheit gehalten hat. Da machte sie sich lustig über diese Deutschland ist Bund-Kampagnen und sagte, Bund sei auch ein Komposthaufen. Und sie hat eben auch mit dieser Haltung zu den 12 Jahren, wie das in der AfD heißt, also zum Nationalsozialismus, auch wenn sie, glaube ich, diese Worte nicht selbst benutzt. Aber auch da hat sie doch selbst sehr radikale Äußerungen getätigt. Sie hat zum Beispiel auch am Tag der Deutschen Einheit wörtlich gesagt, wir wollen in einem Land leben, das endlich aufhört, sich ständig zu schämen und schuldig zu fühlen. Ja. Und sich jetzt plötzlich so darzustellen, als die Frau, die Partei auf einen gemäßigten Kurs bringen möchte, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Das meine ich. Erst war sie ganz nah bei Höcke und dann hat sie sich gegen ihn gewendet. Es gab auch Aufzeichnungen im Fernsehen oder bei Talkshows. Da hat sie auch zunächst sich nicht gegen ihn gewendet, obwohl sie immer wieder darauf hingewiesen wurde, das zu tun. Sie wollte eine Entscheidung über den Kurs der Partei herbeiführen, jetzt auf dem Parteitag in Köln. Ihre Gegner haben gesagt, naja, das macht sie aus reinem Machtkalkül und erfindet einen Richtungsstreit, der so gar nicht existiert. Frau Bettnatz, ist da was dran?
Es ist natürlich immer sehr schwierig, in den Kopf von jemandem hineinzuschauen, aber diese Kehrtwende, die sie nun gemacht hat, sah für mich aus wie eine Flucht nach vorn. Damit wollte sie natürlich politische Führungsstärke demonstrieren, also wirklich mal jemand sein, der versucht, den Kurs vorzugeben, und hätte das Ganze Erfolg gehabt, dann hätte sie natürlich wieder eine eigene Mehrheit auch in der Partei hinter sich gehabt. Also ich glaube fast, das war so ein bisschen Mut der Verzweiflung. Sie konnte gar nicht anders, zumal ihre Macht zuletzt so erodiert ist, dass sie quasi zum Handeln gezwungen war. Also sie hat sich zum Beispiel im Februar in einer Online-Umfrage an der Basis nicht mit ihrer Forderung, alleinige Spitzenkandidatin zu werden, durchsetzen können. Daraufhin hat sie dann erklärt, dass sie auch von einer eigenen Spitzenkandidatur absieht. Und dann gab es eine ganze Kaskade weiterer Ereignisse, die ihre Macht noch auch weiter dezimiert haben. Sie ist zum Beispiel in ihrem eigenen Landesverband in Sachsen nur mit 72% auf Platz 1 gewählt worden. Auch das ist natürlich ein denkbar schlechtes Ergebnis für jemanden, der eine Partei anführen möchte.
Und dann sagte Alexander Gauland zu ihr, wir brauchen sie in der Partei. Wie ist das in Ihren Ohren angekommen? Für was braucht man sie denn eigentlich noch?
Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass das natürlich eine sehr gönnerhafte Äußerung war. Und wenn man sie sich semantisch mal genau anschaut, dann sagt er eben, wir brauchen sie in der Partei. Er hat ihr nicht gesagt, als was eigentlich genau. Das sollte vielleicht dann so ein einigermaßen gesichtswahrende Nettigkeit noch sein. Aber natürlich ist sie kaltgestellt worden. Und auch Jörg Meuthen hat nochmals bekräftigt, dass der Zukunftsantrag von ihr ein Fehler gewesen sei. Er sagte, es sei zwar nicht als Demontage zu deuten, was auf dem Parteitag geschah, aber wissen Sie, das sind dann so ein bisschen vielleicht auch Beschwichtigungsformeln, die man macht, damit jemand nicht zustimmen am Ende dasteht.
2015 auf dem Parteitag der AfD in Essen sah man eine strahlende Frauke Petri, die ihren Vorgänger, Parteigründer Bernd Lucke, kalt und kalkülhaft abservierte. Skrupel sind politischen Karriereplänen immer hinderlich. Sie gilt, Frauke Petri, als machthungrig und von Ehrgeiz zerfressen. Offenbar ist ihr das nun selbst zum Verhängnis geworden, aber könnte sie sich vielleicht an Lucke auch ein Beispiel nehmen und selbst irgendwann eine Partei gründen, sowas wie die CSU auf Landesebene?
Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form Erfolgsaussichten hätte. Das hat man an der Lucke-Partei gesehen. Und es ist schon auch so, dass jetzt, das sieht man ja an dem Rückgang der Umfragewerte, doch Menschen verschreckt sind von dem, was die AfD mittlerweile aus sich selbst macht. Das ist, glaube ich, schwierig, diese Klientel, und um die würde Frauke Petri ja kämpfen, zurückzuholen. Und dann hat sie natürlich auch inzwischen den Nimbus der Gescheiterten. Und das war bei Lucke im Grunde ähnlich. Also es hat ja auch viel mit Image zu tun. Und eine neue Partei zu gründen mit dieser Vorgeschichte, das halte ich nicht für erfolgsversprechend.
Dr. Liane Bettnatz, Publizistin und Buchautorin, haben Sie herzlichen Dank. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht mehr zu sorgen. Das tun andere, zum Beispiel die Kollegen von der Satiresendung Extra 3 vom Norddeutschen Rundfunk. Die haben sich gefragt, was lief eigentlich schief im Leben von Frauke Petri?
Was lief schief im Leben von Frauke Petri? Warum ist sie so geworden, wie sie ist? Spurensuche in ihrer Kindheit. Petris Geburtsort, Schwarzheide in der Niederlausitz. Hier ist die Welt zunächst noch in Ordnung. Ein Mitschüler erinnert sich.
Wir haben damals zusammen im Chor gesungen Und bei Fuchs, du hast die Gans gestohlen, haben wir dann gemerkt, dass die Frauke irgendwie einen an der Klatsche hat.
Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Grenzer holen mit dem Schießbefehl.
Aber Frauke, so geht der Text doch gar nicht.
Lügenfresse, Lügenfresse.
Schon die kleine Frauke denkt, alle außer ihr haben Unrecht. Ein typisches Symptom, wie Psychologe Johannes Schlüter erklärt.
Frau Petri leidet an aggressivem Feinddenken, kurz AFD. Betroffene sind meistens gegen alles, aber haben selber keine eigenen Lösungen.
Frauke, spielen wir Fangen?
Nö.
Spielen wir Seilspringen?
Nö.
Spielen wir Verstecken?
Nö.
Hast du eine bessere Idee?
Nö.
Ein weiteres Symptom bei AfD-Patienten ist, sie schüren gerne Ängste.
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Niemand, niemand.
Und wenn er eure Arbeitsplätze wegnimmt und Bazillen anschleppt?
Der Fall der Mauer. Ein Schlüsselmoment im Leben von Frauke Petri.
Ab da hat sie jeder Art von Presse misstraut.
Liebe Vertreter der Pinocchio-Presse.
Doch dann sieht Frauke Petri sich selbst im Fernsehen.
Wenn es ums Kindeswohl geht, geht es darum, dass das Kind beide Eltern braucht.
Und in dem Moment hat sich Frau Petri gedacht, das Fernsehen lügt. Ich bin im Fernsehen, also lüge ich. Also stimmt das ja gar nicht mit den traditionellen Familienwerten. Und dann hat sie auch sofort ihren Mann und ihre 4 Kinder verlassen und ist mit ihrem Liebhaber durchgebrezelt. Unsere letzte Hoffnung ist jetzt Musiktherapie. Vielleicht wird sie da ihre Aggression los, aber...
Und sehen Sie nächste Woche, was lief schief bei Frauke Petris Musiktherapie?
Sturmangriff von rechts, das Spitzenteam der AfD, und zu dem gehört auch Alexander Gauland, der Jurist, 40 Jahre lang Mitglied der CDU, der erste Bundesumweltminister Deutschlands. Er leitete bis 1991 4 Jahre lang die hessische Staatskanzlei unter Ministerpräsident Walter Wallmann. Heute Aushängeschild des nationalkonservativen Flügels der AfD, Russlandversteher, trägt gerne karierte Jackets mit Lederflicken an den Ellenbogen. Mit ihm hatte mein Kollege Andreas Reuter kürzlich das Vergnügen, ein halbstündiges Interview zu führen. Und deshalb haben wir ihn gebeten, uns seinen Blick auf Alexander Gauland wiederzugeben.
Alexander Gauland war noch gar nicht in der AfD, da hat Martin Walser ihn schon zu Literatur veredelt. Pfingstkrieg heißt Walsers Schlüsselroman aus der hessischen Landespolitik. Der Beamte Fink wird kaltgestellt und Alexander Gauland, bis 1991 Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden, ist da der Bösewicht, der im Buch Tronkenburg heißt. In diesem Ausschnitt, den Martin Walser selbst liest, trifft Fink den finsteren Machtmenschen zum ersten Mal.
Dass er mir nicht die Hand gab, nahm ich ihm nicht übel. Er spielte den Engländer und das nicht nur mit seinen Anzügen und Manieren, auch was er über Politik verfasste, war immer aus feinstem englischen Stoff. Mich erinnerte er trotz seiner feinen Londoner Aufmachung an meine Fähnleinführer. Mochten andere Herrn Tronkenburg für gut aussehend oder gar für schön halten, was er wahrscheinlich auch war, ich spürte immer seine Entschlossenheit, seinen Siegeswillen.
Vorige Woche war Gauland zum Interview hier im Hauptstadtstudio. Auch da trug er wieder das unvermeidliche britische Tweed-Sakko. Und als ich ihm den Hörbuchausschnitt vorspielte, da lächelte er feinsinnig.
Diese Figur von Tronkenburg ist eine Mischung aus Kleist und mir, das ist völlig richtig. Ich habe diesen Beamten versetzt, aber das war eben keine ungerechtfertigte Versetzung, sondern eine sachlich notwendige. Und der Mann ist nicht ins Elend gefallen, sondern er hat schlichtweg eine andere Aufgabe bekommen.
Gauland ist es gewohnt, dass man ihm Dinge vorhält. Zum Beispiel seine Freundschaft mit Björn Höcke, dem umstrittenen AfD-Rechtsausleger aus Thüringen. Gauland hat über Höcke immer seine schützende Hand gehalten, auch nach dessen Dresdner Rede mit Stichworten wie Denkmal der Schande oder 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur.
Ihn deshalb als Nationalsozialist zu bezeichnen, ist völlig absurd. Ich kenne Björn Höcke und man kann sich mit ihm sehr sehr klug und gebildet über viele Dinge unterhalten. Das hat überhaupt keine Anklänge an diese braune Barbarei.
Dass man sich klug und gebildet unterhalten kann, dieses Image pflegt auch Alexander Gauland, immer Gentleman der alten Schule. Frauke Petri entbot er in Köln vor Kameras den Handkuss. Dabei hatte er sie kurz vorher kühl entmachtet. Denn der nette alte Herr mit dem Habitus des Landgrafen kann auch anders. Barbaren kämen da ins Land, donnerte er auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Es ist wie der Untergang Westfronts durch die Barbareneinfälle. Und sage mir niemand, Barbaren dürfe man nicht sagen. Barbaren sind Fremde und das sind Fremde, die hierher kommen.
Natürlich würde Gauland nicht einfach vom Römischen Reich reden, sondern von Westrom. Aber ja, Barbaren wird man doch wohl Barbaren nennen dürfen. Gauland steht auch für die außenpolitische Linie der AfD, irgendwo zwischen NATO-Kritik und Putin-Versteher, und macht aus seiner Verehrung für Bismarck keinen Hehl. 2011, als er noch als angesehener, konservativer, intellektueller Kolumnen verfasste, kritisierte er im Tagesspiegel die deutsche Haltung zu Krieg und Frieden.
Statt also immer von Neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht ist. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tatsache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in die berühmten Worte fasste: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.
Und die großen Fragen der AfD entscheidet am liebsten Alexander Gauland, egal wer unter ihm Vorsitzender ist, sei es Bernd Lucke oder jetzt noch Frauke Petri. Wenn die strategische Grundsatzfragen aufwirft, dann kann es passieren, dass Gauland befindet:
Das ist eine Idee von ihr, eine völlige Fehlinterpretation. Ich glaube, da bildet sie sich etwas ein, was völlig ohne Realität ist.
Schließlich muss man ja nicht alles ernst nehmen, was Parteichefinnen so sagen.
Ein Spitzenteam. Alexander Gauland, der Doyen der Rechtsnationalen und doppelt so alt wie Alice Weidel, die 38-jährige Unternehmensberaterin vom Bodensee. Beide wollen die AfD nun in die Bundestagswahl führen und insbesondere sie will Deutschland rocken. Alexander Häusler, Rechtsextremismusforscher an der Hochschule Düsseldorf. Haben Sie eine Vorstellung davon, was das heißt, Deutschland rocken?
Nun, das ist ein Modebegriff, der eigentlich eher aus der Popkultur kommt, der sich aber steigender Beliebtheit auch im rechtspopulistischen Spektrum erfreut. Die Inszenierungen als quasi Popstar war ja schon eigen dem Präsidenten der USA, Donald Trump, der nach seiner Wahl eben auch mit Rockmusik gegen den Willen derjenigen, die er dort abgespielt hat, sich auch selber inszeniert hat. Und diese Formel ist quasi von der AfD übernommen worden und hier von Frau Weidel.
Alice Weidel ist bisher nicht sonderlich in Erscheinung getreten. In ihrer Rede auf dem Parteitag warf sie so einige Nebelkerzen, Strafzinsen, Zuwanderung, den Brüsseler Einheitsstaat. Wer das wolle, der solle Merkel wählen, hat sie gesagt. Wer nicht, die AfD. Außerdem sollten die Erdogan-Ja-Sager in die Türkei zurück. Und politische Korrektheit gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte. Können Sie uns vielleicht auch noch erklären, Herr Häusler, was Alice Weidel uns damit sagen will und für was sie eigentlich steht?
Und für was sie steht, das müssten Sie die Dame selber fragen. Sie hat sich ja eigentlich eher entpuppt als eine Art politischer Wende halt. Sie hat bestimmte Positionen vertreten, hat sich versucht, als liberale Kraft in der AfD darzustellen, war ja auch anfangs mit stark beteiligt an dem versuchten Ausschluss des Rechtsaußen Björn Höcke. Das hat sich alles mittlerweile gewandelt, nachdem sie jetzt nun Spitzenkandidatin ist und diesen Posten gehabt hat. Sie hat gesagt, sie würde sogar mit Höcke gemeinsam Wahlkampf machen. Und mit der Liberalität ist es da wohl auch nicht mehr weit her. Auch dort wird gesagt, sie würde sich als konservative Person selber bezeichnen. Und die Sprüche, die sie dort loslässt, ist eigentlich eher so auf den Bauch der Basis gerichtet. Also klassische antimuslimische, einwanderungsfeindliche Positionen, die gemischt wird mit dem berüchtigten Duktus gegen die Political Correctness. Das ist ja eins der Kernforderungen der Rechtspopulisten. Menschen in der AfD.
Also Schlagwörter, die mitten ins Herz bzw. in den Bauch, wie Sie sagen, treffen. Schauen wir nochmal auf das Spitzenduo Weidel-Gauland. Kann die Rechnung denn aufgehen? Die eine wird gebraucht, um die bürgerlichen Wähler zu erreichen, weil sie eben selbst jung, weiblich, marktliberal und offen homosexuell ist. Der andere knorrig, älter, männlich, rechtsnational?
Nun, das kann man so nicht sagen. Weidel steht eigentlich, wenn sie überhaupt für etwas steht, für an inhaltlichen Positionen eigentlich eher doch für den marktradikalen Flügel in der Partei. Also ist eine der Verbliebenen, die eben auch noch neoliberale Positionen hochhalten. Nachdem eben Lucke mit seinem Anhang gegangen ist, sind das ja immer weniger geworden. Gauland ist eigentlich ein klassischer Nationalkonservativer, hat ja quasi ist ein Politprofi aus der CDU gewesen, bevor er dann nun Spiritus Rector der AfD geworden ist. Und er ist das Bindeglied zwischen den Nationalkonservativen und den radikal rechten Kräften in der Partei. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass Gauland sich quasi mit der Intronisierung von Weidel verspricht, eben die konfliktbehafteten unterschiedlichen Flügel der Partei zusammenzuhalten und auch den eigentlichen Kurs selber bestimmen zu können der Partei.
67% Zustimmung auf dem Parteitag in Köln für das Spitzenteam. Das ist jetzt kein rasender Erfolg. Gauland würde sich vermutlich gedacht haben, na ja, das Ergebnis hätte schlechter ausfallen können, aber eben auch besser. Was sagt das über die Mitglieder aus? Finden die das Spitzenteam doch gar nicht so wunderbar?
Man muss sich klar machen, diese Partei wird nicht umsonst als eine Partei des rechten Wutbürgertums bezeichnet. Sie ist eine Antipartei, nicht nur eine Antiparteienpartei, wie sie sich selber auch inszeniert, sondern eine Anti-Establishment-Partei, wie sie sich darstellt. Sie lebt durch das Dagegensein. Und das überdeckt die fortwährenden Konflikte, der die Partei ausgesetzt ist, innerparteilich, die sie eigentlich schon seit ihrer Gründungsphase hat. Nur die Erfolge, die die Partei gehabt hat bei den Wahlen, haben diese Konflikte immer wieder zugedeckt. Und diese Konflikte sind auch jetzt nicht bereinigt, sondern sie sind mehr oder weniger wieder ein weiteres Mal aufgeschoben worden.
Gauland führt in der Partei den rechten Flügel an, wie Sie gerade gesagt haben, und er ist ein großer Unterstützer des Thüringer Nationalisten Björn Höcke. Alice Weidel hat gemeinsam mit Frauke Petri maßgeblich den Ausschlussantrag gegen Höcke vorangetrieben. Und diesen Ausschlussantrag hat Gauland, Sie haben es erwähnt, für übertrieben und überflüssig erklärt. Könnte das für Weidel zur ernsten Belastungsprobe mit Gauland werden?
Nun überhaupt nicht, im Gegenteil. Man kann eigentlich sagen, dass Gauland Weidel gerade mit deswegen intronisiert hat, um eben auch dort wieder seine Interessen durchzusetzen. Ich glaube, die Initiativen der Dame hinsichtlich des Ausschlussverfahrens von Höcke sind mit ihrer Wahl zur Spitzenkandidaten rapide gesunken. Man kann durchaus davon ausgehen, dass dieser Versuch, Höcke loszuwerden, jetzt mittlerweile von Erfolglosigkeit gekrönt sein wird.
Rückt denn die AfD mit diesem Duo weiter nach rechts? Was sie selbst bestreitet?
Mit oder ohne dieses Duo hat diese Partei seit ihrer Gründung einen fortschreitenden und eigentlich auch unaufhaltsamen Rechtsruck begangen. Man muss in Erinnerung rufen, dass noch unter Luckes Zeiten man mit einem Ausschlussverfahren bedroht worden ist, wenn man Kontakt zu rechtspopulistischen und radikal rechten Kräften im Europäischen Parlament aufgenommen hat. Es war Petri und ihr Lebensgefährte Prezell, die die Tür zur radikalen Rechten, sprich zur FPÖ in Österreich und auch zum Front National in Frankreich geöffnet hat. Das war eben nicht der Rechtsaußen Höcke gewesen, sondern es war der Landesvorsitzende der AfD Prezell und Frauke Petri selber, die diese Treffen gemacht haben, die diese Allianzen geschmiedet haben. Insofern, mit oder ohne Petri, die Partei befindet sich eben auf einem unaufhaltsamen Schritt in das radikal rechte Lager der Parteienlandschaft in Deutschland.
Alexander Häusler, Rechtsextremismusforscher an der Hochschule Düsseldorf, vielen Dank. Kultur und Raum, fremde Menschen, verseuchtes und versifftes 68er Deutschland, die Politik der Überflutung, das sind nur einige Begriffe, die zum rhetorischen Repertoire der AfD-Mitglieder gehören. Dazu meist eine aggressive Grundhaltung, angreifend, spaltend, im Duktus demagogisch. Schlimmer geht immer. Das hat Markus Pfeiffer für uns analysiert.
Anfangs hielten viele die Partei für harmlos. Ideologiefrei, eurokritisch, eine Alternative gegen die Rettungsschirmpolitik. Das sollte die AfD nach dem Wunsch ihres Gründers Bernd Lucke sein. Und so präsentierte Lucke, der Professor für Volkswirtschaft, die AfD und ihre Ziele auch als häufiger Gast in Polit-Talkshows.
Wir stellen fest, dass dieser Euro gescheitert ist, dass er große, schwerwiegende Probleme in den südeuropäischen Staaten hervorruft, dass er auch in Deutschland starke Verpflichtungen, Zahlungsverpflichtungen, Haftungsverpflichtungen mit sich bringt. Und wir haben keine Möglichkeit, es legal zu stoppen.
Doch neben der Anti-Euro-Rhetorik von Professor Lucke etablierten sich im Jahr 2 der AfD auch nationalkonservative Strömungen. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern konnten Frauke Petry, Alexander Gauland und andere die AfD als Alternative zum angeblich drohenden Ende der Bürgerlichkeit in Deutschland positionieren. Die AfD als Retterin des deutschen Vaterlandes, so präsentiert sie auch der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke im Oktober 2015 bei Günther Jauch.
Und da habe ich mir gedacht, ich bringe mal das zentrale Symbol unseres Landes mit, unsere Nationalflagge, und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen.
Mit der Ablösung von AfD-Gründer Bernd Lucke übernehmen 2015 die Nationalkonservativen die Geschicke der Partei. Ihre Rhetorik, ein Mix aus den moderaten Tönen einer Frauke Petry und den extremen Tönen wie diesen von André Poggenburg.
Wir werden keine Ruhe geben, bevor nicht in Deutschland überall endlich wieder Politik für und nicht gegen das deutsche Volk gemacht wird.
Die AfD unter Petry habe damit auch den Diskurs in Deutschland verändert, sagt Rhetorikprofessor Olaf Kramer von der Uni Tübingen.
Man hat in Deutschland lange Zeit selten so diese Vokabel das deutsche Volk benutzt. Und wir haben gute Gründe, dass wir sehr vorsichtig mit dieser Vokabel sind. Und dieser Begriff ist inzwischen durch die AfD wieder etabliert worden.
Zur Bundestagswahl schlägt die Partei nun wieder moderatere Töne an. Die AfD wolle sich als Oppositionspartei im Bundestag etablieren, sagt Spitzenkandidatin Alice Weidel.
Mein persönliches Ziel ist ja, die AfD mit maximaler Fraktionsstärke als Oppositionspartei in den Deutschen Bundestag hineinzubringen. Und so ist das auch gemeint.
Rhetorikprofessor Kramer erkennt darin einen Gegensatz zum Programm der AfD.
Also wenn ich das Programm mir anschaue, die Äußerungen, die man dann dazu, Zuwanderung, Asyl, Islam, Parallelgesellschaft, Frauen und Familie findet, sind in der Regel drastischer aus meiner Sicht in ihren politischen Konsequenzen als das, was man so auf dem Parteitag aufgeschnappt hat. Also man kam auf dem Parteitag versöhnlicher rüber, hatte in gewisser Hinsicht ein wenig Kreide gefressen.
Kreide gefressen oder doch moderater geworden. Ob das Programm oder das gesprochene Wort zählt, werden die Monate bis zur Bundestagswahl zeigen.
Die Rhetorik der Rechten. Ein Gegenmodell zur neuen Linken ist die neue Rechte. Sie ist der Versuch, sich von der extremen Rechten des Nationalsozialismus und damit der alten Rechten abzugrenzen. Das begann in den späten 40er Jahren. Karl Schmidt, Ernst Jünger und Armin Mohler waren die Akteure der Nachkriegszeit. Die neue Rechte von heute kennzeichnet eine Fundamentalkritik an zentralen Verfassungsnormen. Einige Gruppierungen wollen einen völkischen Nationalismus. Und sie hat die Subkultur für sich entdeckt und auch gekannt. Und zwar jene Subkultur, die einst Ausweis des linken Protests war, natürlich gegen das Establishment. Und was hat das mit der AfD zu tun? Volker Weiß, Historiker und Autor eines beunruhigenden Buches mit dem Titel »Die autoritäre Revolte – Die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes«, das für den Leipziger Buchpreis nominiert war. Guten Abend, Herr Weiß.
Guten Abend.
Wie viel von der neuen Rechten steckt eigentlich in der AfD?
Die neue Rechte hat einige Einflüsse innerhalb der AfD. Die AfD selbst ist eine rechte Sammlungsbewegung, das kann man so sagen, mit einem doch breiteren Spektrum, aber es gibt relevante Einflüsse von Personen und Strukturen der neuen Rechten, ja auch auf Führungspersonal der AfD. Also Björn Höcke wäre zu nennen, André Poggenburg aber durchaus auch und andere.
Aus welchen Quellen rechtsradikalen Denkens speist sich dieses rechtsradikale Denken der AfD? Sind das diese Menschen, von denen Sie gerade gesprochen haben?
Zum Teil durchaus. Also man kann durchaus sagen, dass sich innerhalb der AfD mehr und mehr eine völkisch-nationale Linie durchgesetzt hat. Das begann damals im Flügelstreit mit Bernd Lucke, dem Parteigründer, der die Partei dann ja auch verlassen hat, und wurde jetzt letztendlich manifestiert auf dem Parteitag in Köln. Und dieser völkische Nationalismus, ja, der speist sich letztendlich aus den uralten Quellen der deutschen Rechten, die kann man zurückverfolgen bis ins Kaiserreich hinein. Da geht es um einen ethnisch definierten Begriff der Nation letztendlich.
Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?
Naja, es gibt natürlich sehr starke Einflüsse. von dem sogenannten Institut für Staatspolitik und der Institutszeitschrift Sezession. Das sind Leute, die beispielsweise für italienische Faschisten des dritten Jahrtausends, wie man sich selber nennt, schwärmen. Das sind Leute, die bejubeln amerikanische Rechte, die auch mit Sieg Heil rufen schon aufgetreten sind, laden sich ihre Referenten von da ein. Und das sind Leute, die sich vor allem ihre geistige Inspiration aus einem Theorie- und Textkanon vor allem der 20er und 30er Jahre holen, einem vornationalsozialistischen Kanon.
Und in diesem Kontext ist auch der Name Kubitschek zu erwähnen.
Das ist mit der Gründer dieses Instituts, Götz Kubitschek, und auch der Macher der Zeitschrift Sezession. Es beschränkt sich aber nicht alleine auf diese Kreise. Also auch die nun seit 30 Jahren bestehende Neurechte Wochenzeitung Junge Freiheit spielt da eine Rolle, auch wenn sie es eher mit den moderateren Kräften innerhalb der AfD gehalten hat.
Wir haben vorhin in der Sendung gehört, dass der Islam, die Zuwanderung, die Überflutung in erster Linie die klassischen Themen sind, mit der die AfD zu punkten versucht. Aber wer ist eigentlich ihr Feind? Für Alice Weidel sind es die Muslime und die Türken, die Erdogan gewählt haben. Auch das haben wir eben gehört. Und wie ist das für die anderen?
Also das kann man schon sagen, dass sich die gesamte neue Rechte und durchaus auch weite Teile der AfD, wie an ihrer Rhetorik auch zu erkennen ist, vor allem auch an einem innergesellschaftlichen Gegner abarbeitet, der mit dem Begriffen Gutmenschentum oder 68er markiert werden soll. Und das halte ich für den eigentlichen Hauptgegner. Man möchte die sogenannte Kulturrevolution von 68, wie sie häufig genannt wird, eben wieder rückgängig machen, zurück in eine Gesellschaft, die eher nach den Modellen der 50er Jahre funktioniert. Aber das reicht auch nicht alleine. Wenn man dann genau hinguckt, stellt man fest, dass es doch auch immer wieder auch um die Frage der Kriegsniederlage und um das Deutsche Reich geht. Und da gibt es ja nun auch einige Äußerungen, also Stichwort wäre selbstverständlich Höckes angedachte 180-Grad-Wende in der Gedenk- und Erinnerungspolitik. Das halte ich für die wesentlich aggressiveren Punkte, was die Äußerung Weidels gegen die hiesigen Erdogan-Wähler angeht, da muss ich sagen, diese Leute, die hier für Erdogan gestimmt haben, die sind strukturell eigentlich den AfD-Wählern selbst sehr ähnlich.
Anfang Januar trafen sich in Koblenz Europas Rechtspopulisten Frauke Petri, Marine Le Pen und Geert Wilders. Welche Rolle spielt denn eigentlich Europa als antinationale Idee bei Europas Rechten?
Europa ist natürlich einer der Punkte, an denen man sich ebenfalls sehr stark abarbeitet. Das liegt daran, dass Europa zu einer Chiffre geworden ist. Je nachdem wird es dann diffamiert als EU-SSR, also als Zweitauflage der Sowjetunion. Man fürchtet eine Denationalisierung. Man möchte, das war ja letztendlich auch der Ausgangspunkt der AfD, weg von der gemeinsamen europäischen Währung. Gleichzeitig verbindet sich das auch mit einer doch recht interessanten Neigung nach Russland hin. Und da ist ja nun auch der Kredit, den der Front National, Marine Le Pen, über Russland bekommen hat, durchaus auch ein interessantes Thema. Also es ist auf der einen Seite eine antieuropäische Entwicklung innerhalb der europäischen Nationalismen und auf der anderen Seite arbeitet man sukzessive an einer geostrategischen Umorientierung weg vom Westen hin zum Osten mit einer doch autoritären oder autokratischen Ordnung.
Aber die AfD wäre dann vermutlich richtig glücklich, wenn es in Europa keine Zuwanderung mehr gäbe, die nationale Wirtschaft eine größere Rolle spielte und vor allem ein Wiedererstarken der deutschen Nation als Führungsmacht in Europa einen Platz hätte?
Ja, das bedingt sich ja gegenseitig. Die Renationalisierung, die angestrebt wird, soll ja mit einer gezielten nationalen Wirtschaftspolitik begleitet werden. Gleichzeitig soll dadurch dann auch die angebliche nationale Kultur aufgewertet werden. Das ist allerdings ein sehr verkürzter Kulturbegriff, muss man sagen. Und logischerweise, das steht auch genug in Texten und Artikeln aus diesen Kreisen, ist dann die stärkste wirtschaftliche Kraft, ist dann natürlich letztendlich Deutschland. Das heißt, durch eine Renationalisierung soll Deutschland auch an die Spitze Europas gebracht werden. Und je nachdem, mit wem man es zu tun hat, wird dann eben auch das Bündnis Moskau-Berlin oder Moskau-Berlin-Paris angedacht.
Germany first, haben wir vergessen.
Im Prinzip ist das die Variante davon. Und entsprechend begeistert war man ja auch von der Wahl von Donald Trump. Übrigens durchgehend. Also auch Frauke Petri hat die Wahl von Donald Trump also euphorisch in einem Artikel in der Jungen Freiheit begrüßt.
Wie stark ist die Vernetzung dieser europäischen Rechten?
Die sind durchaus sehr stark vernetzt. Das haben wir ja bei dem Treffen gesehen, da wo allerdings ja Frauke Petri noch Gastgeberin war. Sie ist natürlich durch ihre Verbindung mit Markus Prezell europäisch sehr gut vernetzt, weil er ja Europaabgeordneter ist. Und da waren ja unter anderem Gerd Wilders zu Gast. Das waren italienische Abgeordnete anwesend. Marine Le Pen, Frauke Petri haben eine enge politische Freundschaft, wie sie es nennen. Da ist sie aber letztendlich auch nicht die einzige. Insofern wird das auch ohne Frauke Petri in der AfD weitergeführt werden. Es gibt dann auch sozusagen auf der mittleren Ebene auch Leute, die sich zumindest sehr stark nach Russland orientieren und an entsprechenden Netzwerken auch arbeiten.
Ihr Buch trägt im ersten Teil den Titel Die autoritäre Revolte. Wie wörtlich ist das gemeint, bezogen auf die AfD?
Ich denke, das ist sehr wörtlich gemeint. Es geht um ein Zurück zur Nation letztendlich und auch zurück zu einer eher autoritären Gesellschaft bis hin eben auch zum autoritären Staat. Und dann kann man auch einfach mal sehen, welche Führer von diesen Leuten dann auch gepriesen werden. Das ist schon sehr, sehr lange Viktor Orban, der für seine Margarisierungspolitik, also Ungarisierungspolitik in Ungarn, sehr, sehr gepriesen wird, die deutliche völkische Elemente aufweist. Die Begeisterung für Putin liegt daran, dass Putin eben die Kirche, die Nation, die Geschlechterbilder, das ist ein ganz zentrales Thema bei diesen Leuten, wieder in ihr altes Recht gesetzt hat und auch militärisch zu agieren bereit und in der Lage ist. Das geht hin bis zur Äußerung, dass man Erdogan zumindest für seine autoritäre Linie auch schätzen kann. Also im Endeffekt, wenn man dann die Theoretiker, die Ideologen anschaut, der neuen Rechten, die wollen zurück in ein Präsidialsystem, wie wir es Anfang der 30er Jahre hatten.
Volker Weiß, Historiker und Buchautor, haben Sie herzlichen Dank. Wer mehr von Ihnen hören und sehen möchte, Sie sind am Samstag auch im Schauspiel Frankfurt bei den Römerberg-Gesprächen zu Gast. Die beginnen um 10 Uhr und stehen unter dem Titel Die Ohnmacht der Aufklärung und der Erfolg des Autoritären. Der Vortrag von Ihnen um 14 Uhr lautet Die autoritären Vorstellungen der neuen Rechten. So, und nun brauchen wir dringend noch mal was Komisches, was Überdrehtes, das dieses Thema noch einmal auf die Spitze treibt. Es folgt der Rassisten-Chat mit Anke Engelke aus ihrem Programm Ladykracher.
Hi, ich bin Michael. Bist du neu hier im Chat? Ich habe dich noch nie gesehen und ich sag mal so, du wärst mir aufgefallen.
Kann ich kurz was sagen? Weil es kann sein, dass wir uns das ganze Gespräch
sparen können. Ich habe nämlich so eine Art Behinderung und wenn du damit nicht klarkommst, brauchen wir erst gar nicht weiterreden.
Aha.
Es ist so, ich bin halt Rassistin.
Und was wolltest du sagen? Also so richtig schlimm. Ich find's selber widerlich.
Wie? Rassistin?
Wieso wirkst du gar nicht?
Ja, da lass dich mal nicht täuschen. Mir ist das auch selber total peinlich, aber ich nenne Schwarze halt noch Nigger. Türken sind Kanaken, Italiener Spaghettifresser.
Ui, echt? Das ist aber heftig.
Ich sag Sachen wie, heute gestohlen, morgen in Polen. Und ich gehe in chinesische Restaurants und sage, einmal Frühlingssalat bitte, aber bitte ohne Hund.
Ja, Hammer. Woher kommt das denn?
Naja, wahrscheinlich einfach, weil ich dumm wie Toastbrot bin und meinen kompletten Selbsthass
auf andere projiziere.
Meinst du echt? So einfach?
Ich bin halt richtig scheiße. Du hast ja jetzt wahrscheinlich schon keinen Bock mehr auf mich, stimmt's?
Ja, doch.
Vielleicht können wir daran arbeiten. Ich glaube, in jedem steckt was Gutes. Lass uns doch einfach mal treffen.
Echt? Du gibst einer Rassistin eine Chance? Ist ja großartig. Dann gib mal deine Adresse.
Gerne. Das ist Michael Kolatschny.
Wie Kolatschny? Du bist gar kein Deutscher?
Ja, schon. Meine Großeltern kamen halt aus Polen.
Dann verpiss dich, du schwule Polackenadresse!
H2, der Tag. Sturmangriff von rechts, das Spitzenteam der AfD. Und mit welchen Themen wird dieses Spitzenteam in die Bundestagswahl einziehen? Den Euro abwickeln, Zuwanderung drastisch einschränken, das sind klare AfD-Themen, aber sie überrascht auch mit dem Versprechen vieler sozialer Wohltaten, was in der Ausgabe der Welt heute schon überschrieben wurde mit der Sozialdemokratisierung, schwieriges Wort, der AfD. Heißt es, die AfD übertrifft sogar die Wahlversprechen des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz? Das wäre ja mal ein Ding. Andreas Reuter berichtet.
Das Programm der AfD lässt sich leicht zusammenfassen. Ja. Sprechchöre auf dem AfD-Parteitag am Wochenende in Köln. Und vom Podium schallte es zurück. Auch eine Art Sprechchor. Deutschland, Deutschland.
Ich rufe es so laut ich es nur kann. Dieses Land Deutschland ist unser Land. Es ist das Land unserer Großeltern und Eltern und es ist unsere Bürgerpflicht, es auch noch das Land unserer Kinder und Enkel sein zu lassen.
Für unser Deutschland werde ich kämpfen, so wahr Gott helfe.
Wir wollen unsere Heimat behalten, unsere Identität behalten. Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
Jörg Meuthen, der Bundesvorsitzende, und Alice Weidel und Alexander Gauland, die beiden Wahlkampfspitzenkandidaten mit ihren Prioritäten. Dieses Deutschland ist in Gefahr, so die Sicht der AfD-Spitze. Also will sich die AfD für den Erhalt des eigenen Staatsvolks einsetzen, damit Deutschland sich nicht selbst abschafft. So steht es im Programm. Gefordert werden also mehr deutsche Kinder, eine, Zitat, Minuszuwanderung und eine jährliche Mindestabschiebequote. Jörg Meuthen.
Was hier auf dem Spiel steht, liebe Parteifreunde, ist nicht weniger als unsere freiheitliche Gesellschaft im Ganzen. Und wenn wir den Hebel nicht jetzt und sehr entschlossen umlegen, dann ist die unwiderrufliche Veränderung unserer Heimat in ein in gar nicht so vielen Jahren muslimisch geprägtes Land eine mathematische Gewissheit.
Momentan aber sind die Flüchtlingszahlen niedrig und das Interesse der Öffentlichkeit an dem Thema zurückgegangen, wie die Umfragewerte der Partei. Auch Griechenland und der Euro sind gerade aus dem Blickfeld der Medien verschwunden. Also ist die Partei auf der Suche nach einem neuen Aufreger. Potenzial hätte vielleicht das Thema Türkei. Nein zum EU-Beitritt, das stand ohnehin schon im Programmentwurf. Nach dem Parteitag heißt es nun zusätzlich, Türkei raus aus der NATO und überhaupt.
Ich empfehle jedem Erdogan-Ja-Sager in die Türkei zurückzukehren, genau da, wo diese Leute hingehören.
Ruft Spitzenkandidatin Alice Weidel. Auch Wahlgeschenke können nicht schaden. Um grob 50 Milliarden Euro will die AfD die Steuern senken. Mehrwertsteuer runter, Erbschaftssteuer weg, keine Vermögensteuer. Gleichzeitig aber will die Partei nicht nur die schwarze Null halten, sondern auch die vorhandenen Staatsschulden zurückzahlen. Und gleichzeitig postuliert Spitzenkandidat Gauland,
dass wir die Partei der kleinen Leute sind. Dass wir in der Tat die soziale Partei jetzt sind.
Also macht die AfD jetzt auf Martin Schulz. Das Arbeitslosengeld I soll länger bezahlt werden und die Hartz-IV-Sätze steigen. Allerdings nur, wenn die Betroffenen 10 Jahre lang gearbeitet haben. Lange arbeiten heißt auch die Devise bei der Rente. Die soll es nicht mehr ab einem bestimmten Alter geben, sondern wenn der ältere Mensch 45 Arbeitsjahre auf dem Buckel hat. Und das hieße für viele in der Praxis Rente mit 70 plus. Außerdem im Angebot Ja zur Wehrpflicht, Nein zum Klimaschutz und, nicht zu vergessen, der letzte Punkt im Parteiprogramm, Rahmenbedingungen für Kleingärten und Kleintierhaltungen verbessern.
Auch Klein-Klein will bedacht sein. Als Angela Merkel Ende November erklärte, sie werde erneut als Kanzlerkandidatin der Union antreten, war der Jubel groß in der AfD. Das Kalkül, die Flüchtlingskanzlerin, wie sie genannt wird, sei die beste Wahlkampfhilfe der Alternative für Deutschland. Aber nun nehmen erstens die Flüchtlingszahlen weiter ab im Vergleich zum vergangenen Jahr und zweitens muss niemand mehr, wer Merkel bestrafen will, unbedingt die AfD wählen. Die vielen Nichtwähler, die gemeinhin auch bei der AfD ihr Kreuzchen machen, könnten jetzt wohlmöglich auch in Martin Schulz eine Alternative sehen. Albrecht von Lucke, Politologe und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Die AfD wird allein mit der Flüchtlingsfrage in Verbindung gebracht. Das ist ihr Markenkern geworden. In der Wählergunst ist sie abgestürzt auf nur noch 8-10% ungefähr. Sie muss nachlegen. Aber mit welchem Alleinstellungsmerkmal?
Naja, das hat sie ja eben gerade versucht mit diesem Parteitag. Sie hat versucht, ich kann es vielleicht so beschreiben, die große Heimatmusik zu intonieren. Und zwar auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich als eine ethnische, völkische Musik, die eben letztlich ausgerichtet ausgrenzt, die sagt, wir wollen unter uns bleiben. Das ist die gleiche Musik, die viele anschlagen. Übrigens auch Frau Le Pen in Frankreich, Herr Wilders in Holland und Herr in Österreich, Herr Strache. Das heißt, diese Musik verfängt durchaus. Ich glaube, es ist der Versuch, die Flüchtlingsfrage auf eine tiefer gelegte Ebene zu bringen und damit deutlich zu machen, wir sind die Partei der Abschottung und damit auch die Partei, da sagte Gauland, des kleinen Mannes, ungeachtet aller völligen Widersprüche, denn natürlich ist diese Partei nach wie vor eine Deregulierungspartei, aber eine Partei der kleinen Leute, so die Suggestion, die euch vor den Dazukommenden schützt.
Und die AfD ist gut vernetzt, wie wir heute in der Sendung gehört haben, was die europäische Rechte betrifft. Aber kommen wir nochmal zu Frauke Petri. Die ist abgesägt worden, das Gesicht der AfD mit Handkuss verabschiedet und kaltgestellt. Wäre die Partei nicht durchaus gut beraten gewesen, wenn sie den Anträgen von Frau Petri auf dem Kölner Parteitag vielleicht sogar gefolgt wäre? Also sich erstens klar gegen rassistische und antisemitische, völkische und nationalistische Ideologien zu stellen und zweitens einen realpolitischen Kurs einzuschlagen. Also will heißen, Koalitionen zu suchen, statt die Fundamentalopposition zu geben.
Nein, das glaube ich in der Tat nicht. Ich glaube tatsächlich, der große Stratege, und das muss man schon so sehen, Alexander Gauland, der eine ganz andere Erfahrung hat als Frauke Petri, der übrigens auch viel skrupelloser ist, auch weitaus nach rechts auszugreifen. Er hat eines völlig zu Recht erkannt. Diese Strategie, die fast schon, man kann es ja so sagen, das Fell des Bären verteilen wollte, bevor er überhaupt erlegt war, nämlich bereits vor der Bundestagswahl, eine große Spaltungsdebatte, eine Trennungsdebatte innerhalb der AfD auszutragen, kam völlig zur Unzeit. Es ist ja wirklich auch ironisch, wir sprechen hier im Hessischen Rundfunk. Hessen ist das Urland gewissermaßen der realpolitischen Strategie. Es ist eine Anleihe aus der grünen Zeit, aus der Gründungszeit der Grünen. Allerdings muss man sich eines ganz bewusst machen. Joschka Fischer und die Seinen haben die Debatte um den realpolitischen Kurs erst nach der ersten gewonnenen Bundestagswahl in die Reihen der Grünen getragen. Den ersten Erfolg, und übrigens nicht allzu klar, sondern auch nur knapp über der 5%-Hürde, haben die Grünen geschlossen geschafft. Also die sogenannten, später ja abfällig als Fundis bezeichneten, von den Realos als Fundis bezeichneten, gemeinsam mit den sogenannten Realos. Und was Frauke Petri machte, war gewissermaßen, und das ist verheerend für eine Partei in der Gründungszeit, den Versuch, eine Spaltung bereits vor der Wahl auszutragen. Gauland hat für mein Verständnis in erstaunlich kluger Weise es geschafft, Frauke Petri ja auch ironischerweise einerseits zwar kaltzustellen, aber sie auch nicht von Bord gehen zu lassen. Denn Frauke Petri ihrerseits weiß eines, sobald sie die Partei verlässt, obwohl sie mittlerweile eine Vorsitzende ohne Land ist, sobald sie die Partei verlässt, ereilt sie das gleiche Schicksal wie Bernd Lucke. Sie ist dann faktisch ohne Macht und ist gar nicht mehr in der Lage, noch politisch zu wirken. So hat Gauland am Ende Frauke Petri wieder eingeladen, weiter mitzuwirken. Und sie wird das hat sie selber gesagt, zwar von der Seite beobachtend im Wahlkampf auch tun. Denn sie will ja auch in den Bundestag. Insofern glaube ich, war das strategisch kein dummes Konzept, was Gauland verfolgt hat.
Ob sie wirklich mitmachen wird, das haben wir heute schon mal anders gehört. Aber das sind, wie gesagt, Spekulationen. Das werden wir alles sehen. Aber nochmal zu Ihrem Gedanken, Grüne. Immerhin könnte die AfD drittstärkste Partei werden nach der Union und der SPD und stünde dann eben vor den Grünen und der Linken. Das heißt, man kann einfach nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Könnte sie dennoch ein vorübergehendes Phänomen sein, weil sie einfach zu sehr mit sich selbst befasst ist, mit internen Querelen, was der beste Weg ist, natürlich sich zu zerfleischen und ins Abseits zu befördern?
Das wäre in der Tat verheerend für diese Partei. Wir mögen uns darüber vielleicht sogar freuen, aber jedenfalls für die Partei wäre es verheerend gewesen, wenn dieser Streit weiter bis zur Bundestagswahl ausgetragen worden wäre. Was aber der Versuch bei diesem Parteitag war der Versuch der großen Befriedung letztlich über die Lager hinweg. Und das ist meines Erachtens auch mit der neuen Lösung einer Alice Weidel, die wir ja gerade gehört haben, die in weit stärkerer Weise mittlerweile einen völkischen Ton anschlägt, einen also ja fast schon militant-kämpferischen, ja, also einen Ton wie, ich werde das Land verteidigen, so war mir Gott helfe, das ist ein Ton, den wir lange nicht mehr gehört haben. Der erinnert ja fast an die Zeiten des frühen 20. Jahrhunderts, als mit Gott und Vaterland, nicht in den Krieg, aber doch ja dann später auch in den Krieg gezogen wurde. Diese Intonation, die gewissermaßen die Brücke von einer vermeintlichen Neoliberalen jetzt zu den Völkischen schlägt, das ist genau auf dem Parteitag gelungen. Das hat Alexander Gauland bewirkt und ich glaube, ich bin da schon der Meinung, dieser Friedensschluss wird insofern wirken, weil ich nicht glaube, dass die andere Fraktion, diejenigen, die die von Frauke Petry zu Anhängern gemacht worden sind, dass sie vor dem Bundestagseinzug von der Fahne gehen. Denn wir müssen eines sehen, ob es Herr Pretzel im nordrhein-westfälischen Landtag ist, der auch sein Mandat haben will, oder Frauke Petry. Sie wollen ja weiter auf dem Ticket erst einmal des Mandats fahren. Es sind auch ein Stück weit politische Unternehmer, auch Spielerfiguren, die erstmal eigene Macht anstreben. Die ganz große Frage wird dann allerdings sein, was passiert nach dem Bundestagseinzug, von dem ich jetzt nach diesem Parteitag fest ausgehe. Dann meines Erachtens werden die ganz harten Auseinandersetzungen stattfinden. Dann gehe ich fast schon davon aus, dass auch Spaltungen möglich sind, denn dann brechen die ganzen Konflikte auf. Wer weiß, wo Frau Petry eines Tages noch landet. Wer weiß, ob nicht auch die CSU ein Interesse daran haben könnte, eines Tages eine vermeintlich geläuterte Frauke Petry als ein durchaus prominentes Gesicht in ihre Reihen zu bringen.
Und wir werden natürlich auch erfahren, ob das Völkische verfängt. Albrecht von Lucke, Politologe und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin, haben Sie ganz herzlichen Dank. Sturmangriff von rechts, das Spitzenteam der AfD, das wollten wir Ihnen genauer vorstellen und uns im Sezieren üben. Sie entscheiden, ob es uns gelungen ist. Einen guten Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.